Eine Sache sachlich erklären und nicht legitimieren heißt, herauskriegen, worum es bei ihr geht. Herauskriegen bei gesellschaftlichen Dingen und geistigen Dingen, was ihr beherrschender Zweck ist. Und wenn ich das weiß, dann lege ich die erklärte Sache meinem Interesse zur Beurteilung vor. Die Erklärung ist nicht die Beurteilung. In die Erklärung geht überhaupt keine Wertung ein. Anders bei den Philosophen. Die erklären alles als wertig oder unwertig. Bitte? Das halte ich für irrig. Für irrig, ja. Das halte ich für, das ist selber schon eine Behauptung, die Philosophen über die Wissenschaft machen. Sie sagen ihr nach, sie sei in allem und jedem interessengeleitet, von Wertungen bestimmt. Das stimmt doch nicht. Weil? Warum stimmt das nicht? Bitte? Ja, das hat den Haken, dass Philosophen dann die Welt überhaupt bloß über die Philosophie kennen. Man kennt dann die Naturwissenschaft bloß über die philosophischen Seminare, in denen gesagt wird, schon Einstein hat gesagt, dass alles relativ ist. Und Heisenberg hat gesagt, dass alles unscharf ist. Ja, das ist jetzt ein grober Klotz, aber in Wahrheit sind es Teile naturwissenschaftlichen Fortschritts, die erkennen, dass meinetwegen... Jetzt mal vor, ist gehört worden, der Einwand? Also es wird der Verdacht geäußert, das sei letzten Endes ein billiges Verfahren mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten und mit bestimmten, wie war das Wort, Klischeephilosophen, die sich herzunehmen und quasi die Guten wegzulassen und die blöden Männer vorzuführen.
Nein, das können
Sie
mit allen machen.
Ja, also das Erste, was ich da sagen wollte, ist immerhin, diese Philosophen gelten auch in ihren eigenen Reihen als vielleicht nicht mehr die modernsten, aber jedenfalls die absolute Creme des Fachs. Das ist die eine Seite. Also ich nehme da keinen blöden Mann, der irgendwann mal ein After-Philosoph war und nichts gilt unter Philosophen. Also insofern, die Philosophen anerkennen die Typen schon auch. Das Zweite ist, jetzt habe ich mich um einen Beleg bemüht, indem ich Zitate sammle. Es ist völlig klar, die Zitate sind immer, das liegt in der Natur des Zitats, aus dem Zusammenhang gerissen. Würde ich das nicht machen, müsste ich immer ganze Bücher vorlegen und da könnte man überhaupt nicht drüber reden. Jedenfalls nicht in so einer Form. Also es ist schon nötig, dass das Zitat, auch von wem, wenn jemand gerade Philosophie studiert und sich ein bisschen auskennt, dass jemand das Zitat dann auch als halbwegs repräsentativ wiedererkennt. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir Pech gehabt. Ich kann nicht gleichzeitig über den Inhalt und argumentieren und die Allgemeingültigkeit des Inhalts beweisen. Also entweder man erkennt an den Zitaten des, ja, so reden die schon an meinem Fachbereich, oder man sagt, so reden die gar nicht, dann hätte ich aber gern mal ein Beispiel, wie wird denn geredet. Dann würde ich mich dann auch in der Pflicht sehen, naja gut, schaue ich mal, ob ich zeigen kann, ob ich da dasselbe wieder entdecke, was ich hier als Grundlinie dieses Fachs und seines Argumentierens behaupte.
Also so, ja.
Das ist ja auch ein anderer Inhalt, das ist ja eine andere Behauptung. Ich verstehe und ich kenne das, was Sie jetzt anbieten, als das ist Sprachphilosophie, das ist Ordinary Language Philosophy, wenn es genau ist. Und da, die reden halt so. Und warum reden sie so? Weil sie schon noch einen weiteren Schritt gemacht haben, als den ich heute erläutert habe. Ich sage ihn schnell. Ich habe gesagt, der Erkenntnistheoretiker fragt nach der Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft, er fragt nach der Quelle der Zuverlässigkeit der Wissenschaft. Jenseits der Argumente und dem, was die Wissenschaftler selber treiben. Das führt zu so Sachen wie dem kritischen Rationalismus mit seiner alle Theorie ist Hypothese. Das führt zu dann in der nächsten Stufe zu denen, die sagen, die Wissenschaft bräuchte ein zuverlässiges Korsett von Regeln, damit jeder gleich redet in der Wissenschaft. Sie bräuchten eine genormte Sprache. Ja, das ist die Ideal Language Philosophy. Es bräuchte eine genormte Sprache, das ist der Wiener Kreis im Grunde. Es bräuchte eine Normierung dessen, was man in der Wissenschaft darf und was man nicht darf. Dann kennt man sich aus und dann ist man auf einem sicheren Weg. Diese Leute, um das mal deutlich zu machen, erfinden Regeln für die Wissenschaftler. Sie setzen die in die Welt und sagen, befolgt meine Regeln. Die Regeln selber sind gar nicht wissenschaftlich begründet, sind Erfindungen. Und jeder, der Ideal Language Philosophy betreibt, weiß um die Not, eigentlich müsste man ja, wie in der Moral, eigentlich müsste man ja die gesetzten Normen selber noch begründen. Dann braucht's, das ist jetzt die moderne Wissenschaftstheorie, also die des 20. Jahrhunderts. Dann braucht es zur Sprache, die wir normieren wollen, eine Metasprache. Die Metasprache, die ist die Sprache, wo die Regeln drinstehen. Aber das Bedürfnis, man kann doch nicht einfach so Regeln setzen, warum die und nicht irgendwelche anderen, dann braucht es eine Metasprache, in der gerechtfertigt wird, warum die Regeln gelten sollen. Und wer erstmal bei der Metasprache ist, ist natürlich ganz schnell bei der Metasprache, in der geregelt wird, welche Regeln fürs Regelsetzen gelten sollen. Und da kommen Sie wieder, Immanuel Kant, mit seinem Anfang der Welt, zum endlosen Regress der Rechtfertigungsebenen. Und es gibt schon wieder eine ganze Abteilung Philosophie, die sich darüber hermacht, wie man eigentlich den Regress mal abbrechen kann. Ja, da waren also dann die Erlanger Schule mit dem Konstruktivismus. Da gab es jetzt dann Abbruchsveranstaltungen des endlosen Regresses. Und dann gab es die Ordinary Language Leute, die haben gesagt, machen wir doch keine Metasprachen, sondern behandeln wir die natürliche Sprache als Metasprache. Also nehmen wir das, wie die Leute reden, als die Befolgung von Regeln, die wir nur rauslesen wollen. Und dann kommt man zu so Fragen wie, was meinst du, wenn du sagst, ich weiß? Jetzt muss man mal, drehen wir mal den Spieß um. An der Stelle wird die Philosophie kriegt ein geistiges Niveau, das jedes Lexikon schon hinter sich hat. Was meinst du, wenn du sagst, ich weiß? Da musst du halt im Wörterbuch nachschauen, was man damit meint. Und bei Glauben steht was anders dahinter als bei Meinen. Oder bei Glauben steht was anders drin als für Wissen. Von Buch. Ja, das ist doch das Leichteste.
Nee, aber dann, ich wette, ich kann irgendwas vorlegen, was praktisch wir empfinden, das entspräche eigentlich der Definition von Buch, obwohl es die Definition, die Sie vorgelegt haben, nicht entspricht.
Ja, aber bloß wenn eine blödsinnige Definition genannt wird, den versuchen wir jetzt mal machen. Machen wir mal eine Definition von Buch, die meiner Definition von Buch nicht entspricht. Das möchte ich mal sehen. Nein, wir können ja hier nur über das reden, was wir hier am Tisch bringen können. Also es dürfe ja auch ein anderes Wort als Buch sein. Buch sein. Augenblick, ja bitte. Ich
denke, darum geht es gar nicht. Ich denke, es geht um den Kern der Sache. Und der Kern der Sache ist Philosophie, ja Dinge zu bewerten, was die Wissenschaft ja nicht tut. Die findet nur heraus und macht die Funktionsweise klar. Wir wollen jetzt werten. Das ist das Problem. Was sind denn überhaupt die Werte? Haben die eine Reihenfolge der Werte? Gibt es einen Wertmaßstab? Ist das überhaupt allgemein unter uns anerkannt? Oder wir die gleiche Werte identifizieren, die gleiche Werte Reihenfolge identifizieren? Kann man überhaupt etwas allgemein wirklich als Wert definieren?
Ich komme gleich auf den Punkt, wollte ich gleich kommen. Ja? Ja, das ist die Frage, die man jetzt als nächstes behandeln sollte. Und dafür steht auch das Horkheimer Zitat am Ende des Teils B. Ich möchte noch einen Satz zu dem mit dem Buch und dem Heft und der Abgrenzung der gebundenen Dinge voneinander. Nehmen wir die Welt außerhalb des philosophischen Seminars. Es gibt dort Bücher und Hefte. Und kein Schwein verwirrt sich über den Unterschied von Buch und Heft. Und niemand hat ein Problem, dass im mittleren Bereich der Gegenstandpunkt, da gibt es immer wieder die Frage, ist das ein Buch oder ist das ein Heft? Und jeder weiß gut, dass es auch gar nicht wichtig ist, ob man die Grenze genau ansetzt oder nicht. Und jeder weiß sehr gut, dass wenn jemand ein Ding ein Buch nennt, was man für ein Heft hält, dann sagt man, meinst du, 100 Seiten ist zu viel für ein Heft? Und so weiter. Die Sprache bietet auch alle Mittel, die Missverständnisse, wenn sie denn tatsächlich entstehen, aufzulösen. Und jetzt kommt ein ganzer Bereich, großer Bereich der Philosophie und erklärt auch wieder da den Pluralismus der Wissenschaft, den unbefriedigenden Zustand der Wissenschaften an unseren Fachbereichen, erklärt die mit Missverständnissen wegen der Unklarheit der Sprache. Ja, und jetzt wollen Sie helfen und was Neues in die Welt setzen, indem Sie sagen, Sie tragen bei zur Klärung der Bedeutung der Wörter. Da muss ich sagen, nur weil man erst der Sprache die Leistung der Wissenschaft abverlangt, die sie gar nicht bringen muss, der Sprache die Notwendigkeit einer Abgrenzung, wie sie ein wissenschaftliches Gesetz an sich hat, das muss die Sprache aber gar nicht leisten. Die Sprache ist als Werkzeug für die Wissenschaft immer gut genug. Und Wissenschaft und Sprache ist nicht dasselbe. Jetzt gibt es aber welche, die kritisieren die Schlechtigkeit der Wissenschaft an der Unklarheit der Sprache und möchten dann Sprachreinigung betreiben, indem sie präzise Definitionen überall fordern und meinen, durch das Festsetzen von Wortgrenzen, die Streit, die es tatsächlich als Streit über die Meinung über Sachen gibt, aus der Welt schaffen zu können. Ein Streit über die Frage, ist ein Arbeitsplatz in unserer Gesellschaft ein Glück für den Menschen oder ein Pech? Das ist aber, wer darüber streitet, hat kein Problem, dass er das Wort nicht versteht. Und wer sich nicht einig ist, hat auch keinen Streit, der sich durch genauere Definitionen aus der Welt schaffen ließ. Also das ist ein ganz abgeleitetes Eck der Philosophie, das aus dem Gedanken kommt, die Bedingung der Möglichkeit wissenschaftlicher Präzision ist die Sprache und die Sprache ist nicht präzis genug für die Wissenschaft. Muss man aber das mit dem Salopp. Bitte, inhaltliche Vorwürfe und nicht sagen, nicht genau genug und nie kriegt man gesagt, was ungenau war.
Ja, ich finde zum Beispiel diesen Begriff der Transzendenz, verwenden Sie immer wieder, schmeißen Sie so
ja. Ein,
aber das ist auch wirklich, gerade wenn Sie besuchen, diese ganze Diskussion um Grenzen und die Grenzen erkennen, wenn die überschritten haben, so, ich meine, das ist auch genau der Fall mit dem Begriff Transzendenz.
Was war denn da unklar an dem Begriff Transzendenz?
Naja, im Prinzip haben Sie das genauso benutzt, wie Sie das auch kritisierten, wenn man sagt, ich suche eine Grenze auf oder so. Weil wenn man, vielleicht ziehe ich Sie auch jetzt mal, ich werde ganz zusammen.
Gut. Also ich habe jetzt versucht, die Stelle der Sprachphilosophie auch einzuholen und zu sagen, ja, das ist auch eine Weise dieses Fragens nach dem, wovon hängt die wissenschaftliche Verlässlichkeit ab, jenseits des Wissenschaftstreibens, Hinterfragen der Wissenschaft auf ihre Bedingungen und jetzt an den Bedingungen die Zuverlässigkeit der Wissenschaft festmachen zu wollen. Also der Bedingung, die Sprache ist wirklich Bedingung, eine der vielen Bedingungen der Wissenschaft. Und der jetzt die Präzision der wissenschaftlichen Exaktheit abzuverlangen. So, das ist da der Gedanke, und das wollte ich auch sagen, das meine ich, ist der Irrtum des Sektors. Lassen wir es dabei bestehen, das ist meine Stellungnahme. Das wird jetzt halt nicht ordentlich ausdiskutiert. Gehen wir zu dem Werden über. Die Abschweifung hat begonnen an der Stelle, wo ich davon geredet habe, dass das Werden, ja, und das ist ja das, ich lasse nichts gelten, ich will es begründet kriegen, ich will einen haltbaren Wert genannt kriegen, in dessen Lichte die Sache in Ordnung gehen kann, übrigens eventuell auch, wollte ich jetzt vorhin einführen, in dessen Lichte die Sache nicht in Ordnung geht. Also Philosophie ist die Anwendung dieses Gedankenschritts, dieser Gedankenfolge, aber nicht unbedingt die Heiligsprechung der Realität, wie sie jetzt ist. Philosophie hält sich für kritisch, erklärt, sie ist kritisch, sie ist das kritische Bewusstsein und sie ist es dadurch, dass sie wertet, dass sie, wo andere Wissenschaften, jetzt sagen wir mal, unter der Hand werden, und es ist die Leistung meinetwegen eines Wissenschaftskritikers, der, wie ich auch mal was zu VWL-Grundsätzen sagt, zu zeigen, wenn einer sagt, wenn einer das Geld erklärt, indem er sagt, Geld ist gut fürs Tauschen, dass er dann eigentlich nicht einen wirklichen Grund, sondern einen guten Grund des Geldes nennt. Dass er also in Wahrheit eine Rechtfertigungsargumentation macht, wie bei der Philosophie. Bei der Philosophie liegt die Sache in der Hinsicht anders. Dort wird es gar nicht verheimlicht. Da ist klar, darum geht's hier. Also, es ist die Idee. Und da meinen die auch, das ist auch nötig und richtig und nützlich. Es ist die Idee, wie kommt man eigentlich zu einer Bewertung der gesellschaftlichen Verhältnisse, einer Bewertung der Normen, die gelten? Wie lässt sich das eigentlich bewerten? Und da kommt die Tautologie rein, die ich vorhin schon genannt habe. Was anders als irgendeinen konkreten Wert oder einen konkreten Imperativ auf einen abstrakteren zurückführen, und dann zu appellieren, na, den Abstrakteren akzeptiert er doch eh, oder? Was anderes gibt's da logisch gesehen nicht. Du kannst da nicht raus, das ist gar nicht zu machen. Aber was ist denn der Inhalt davon? Der Inhalt davon ist, dass man eigentlich an die Moralität appelliert, die zur bürgerlichen Gesellschaft dazugehört. Die ganze Wertung besteht darin, dass man sagt, na, was ist die, wie sind die Werte der modernen Welt? Leistungsgerechtigkeit, ausgleichende Gerechtigkeit, ja, die streiten miteinander, Solidarität, Achtung vor dem Menschen, Achtung vor dem Tier, solche Sachen. Und für die kann man eigentlich nicht argumentieren und will es auch gar nicht, sondern eigentlich appelliert man an diese akzeptierten Geschichten und fragt dann, ist im Lichte des Versprechens der Gerechtigkeit die heutige Arbeitslosigkeit in Ordnung? Oder nicht? Und das kann dann durchaus zu einem kritischen Urteil führen, was logisch gesehen eine eigentümliche Geschichte ist. Der logische Satz heißt nämlich, die Welt entspricht dem Ideal, das ich in meiner Einbildung pflege, nicht. Eine negative Auskunft. Und das ist dann Kritik und das Höchste an Kritik, was in unserem Land als respektabel gilt. Im Namen der Werte, die zur bürgerlichen Gesellschaft dazugehören, die Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft darauf befragen, ob sie die Werte eigentlich schön verwirklicht hat. Und viel Philosophie besteht in, die Versprechen von Gleichheit und Brüderlichkeit sind noch uneingelöst. Diese Tonart, ja, das findet man viel. Nehmen wir mal dieses Horkheimer Zitat an der letzten Passage, und das ist unglaublich aufschlussreich für den Gedanken. Der sagt, es gibt in der heutigen Wissenschaft kein vernünftiges Ziel an sich. Es passt prima zu dem Gedanken, finden wir denn eigentlich Werte, die gelten, haltbare Werte. Jetzt sagt er, der ist verloren gegangen, haltbare Werte gibt es nicht mehr. Da die Zwecke nicht mehr im Licht der Vernunft bestimmt werden, ist es auch unmöglich zu sagen, dass ein ökonomisches oder politisches System, wie grausam und despotisch es auch sei, weniger vernünftig ist als ein anderes. Ist einmal die philosophische Grundlage der Demokratie zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Den finde ich jetzt klasse, den Satz, weil da merkt man, was der will. Der sagt, kann ich eigentlich die schlimmste Diktatur verurteilen, wenn ich nicht ein Argument finde, das sie für schlecht erklärt, auch abgesehen von denen, die ihre Leidtragenden sind. Da merkt man was. Ein Appell an das Interesse der Betroffenen findet er ein schlechtes Argument. Was ist denn schlecht dran, aufzuzeigen, wie eine Diktatur funktioniert und wozu sie da ist, welches ihr Zweck ist, damit die Menschen, die nicht ihre Nutznießer sind, sich dagegen wenden? Sagt er, ja, für die ist ja leicht, dagegen zu sein. Aber es kommt doch darauf an, dass die dagegen sind, die Nutznießer sind. Dass im Namen der Allgemeinheit die Sache verurteilt werden kann, nicht im Namen der Geschädigten. Und da merkt man, also wenn der sagt richtig, wenn ich nicht ein Argument im Namen des Gemeinwesens, im Namen des größeren Ganzen, im Namen der Menschheit, der Allgemeinheit finde, um schlechte Verhältnisse zu verurteilen, dann kann ich sie eigentlich gar nicht vernünftig verurteilen. Und das ist jetzt eine schöne Fassung und Zusammenfassung für den Unterschied von Wissenschaft und Philosophie in praktischer Hinsicht. Wissenschaft besteht darin, dass man in Gesellschaftsdingen wie in der Natur einfach erläutert, wie der Laden funktioniert, worum es also bei ihm geht, und dann, wenn man das erläutert hat, dem Angesprochenen die Frage vorlegt, und willst du das? Und mehr braucht es überhaupt nicht. Die Wissenschaft leistet dazu was sehr Wichtiges. Sie leistet Souveränität in praktischer Hinsicht. Man kennt sich aus, man weiß, womit man es zu tun hat. Man weiß zum Beispiel, dass man bei einer Ausbeutungsgesellschaft sei Glück nicht ins besser erfüllender Maßstäbe setzen sollte. Also sich nicht drauf werfen sollte. Einen Augenblick noch, ich brauche nur einen Augenblick. Man weiß aber auch, wenn man keine Ausbeutungsgesellschaft vor sich hätte, sondern eine gute Gesellschaft, dann weiß man auch, darum geht's hier, dann muss man das und das machen, um irgendein Ärgernis abzustellen, um irgendwas zu verbessern und so zu. Wenn man weiß, womit man es zu tun hat, dann ist man praktisch frei, das zu herbeizuführen, was man will. In diesem Sinn ist der Marxismus eine Wissenschaft, die erklärt einfach, wie der Laden läuft. Und da hat es das noch nicht gegeben, dass einer sagt, schon klar, der Lohnarbeiter wird ausgebeutet. Aber es ist die Frage, wie das zu bewerten wäre. Das gibt's überhaupt nicht. Es ist eine reine Sachfrage. Die Welt ist voller Leuten, die sagen, Ausbeutung findet gar nicht statt. Wer aber sagt, Ausbeutung findet statt, für den ist die Wertung keine Frage. Es ist also nur eine Sachfrage. Ist der Laden ein Ausbeutungsladen oder ist es eine gemeinsame Existenzgrundlage, zu der jeder seinen Teil beitragen soll? Es ist nur eine Sachfrage, die geklärt werden muss. Und es gibt ein Bewertungsbedürfnis überhaupt nicht. Jetzt daneben die Philosophie. Die zielt nicht auf praktische Souveränität in Sachen Auskennen über die Dinge und dann wissen, woran man ist und dann nach eigenem Interesse sich darauf beziehen. Philosophie zielt mit dem Wunsch, etwas als gerechtfertigt zu wissen, auf Souveränität in ideeller Hinsicht. Sich beheimatet wissen in einer Welt, die man durch eine geistige Operation zu der eigenen erklärt hat. Sich in Übereinstimmung wissen mit einer Welt, die man für eine vernünftige hält, indem man sie erst hinterfragt, dann einen guten Grund für sie weiß und dann sagt, okay. Und kritisches Bewusstsein, wie Adorno und so weiter es gepflegt haben, das ist das unglückliche Bewusstsein. Ich möchte die Welt gerechtfertigt kriegen und es geht nicht. Das ist dann das Endurteil der Philosophie. Und dann ist das geistige Souveränität. Ich bin besser und ich wüsste mir Besseres als die Welt, wie sie ist. So, das war jetzt der Punkt. Jetzt ist, warte mal, da war oben eine Meldung, die ist schon eine ganze Weile. Sagt es beide, dann machen wir...
Ja. Genau gegenteilig. Sie haben doch, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Horkheimer Satz so verstanden, dass Horkheimer affirmiert, dass eine Diktatur nicht danach befragen wäre, ob sie gut ist, wenn man die darunter Leidenden befragt. Und ich würde einfach sagen, er kritisiert die Wissenschaft danach. Das ist in der heutigen Wissenschaft, die er nicht affirmiert, kein vernünftiges Ziel an sich mehr gäbe. Und schreibt das nicht als Sache, ja gut ist das so, dass es kein vernünftiges Ziel mehr gibt. Und ja, natürlich kann man nicht sagen, irgendwas ist eine Diktatur, wenn man nicht findet, dass auch Nutznießer das nicht als schlecht finden. Sie haben genau das Gegenteil von diesem Satz reingelesen. Ja.
Nein? Nein, ich habe den einen, aber das ist jetzt ein totales, wir verstehen, das ist ein richtiges Missverständnis. Nochmal bitte eine kurze Fassung von, wie glauben Sie, dass der Satz gemeint ist?
Der Satz ist als Kritik gemeint.
Woran?
An der heutigen Philosophie.
An der heutigen Philosophie, in der keine großen Werte, keine vernünftigen Ziele mehr existieren. Und dann sagt er, ohne vernünftige Ziele, ohne große Werte, kann man eine Diktatur nicht kritisieren, es sei denn, man sei Opfer, ihr Opfer.
Und ich würde sagen, das hat er als Teil der heutigen Wissenschaft, diesen Satz, den Sie als zweiten Satz hatten, als Teil der heutigen Wissenschaft bezeichnet. Die können keine Diktatur heute mehr kritisieren.
Gut. Das läuft jetzt darauf raus, jetzt müssten wir wirklich weiterlesen und schauen, was er sonst so sagt. Ich verbürge mich dafür, dass es meine Bedeutung ist, aber das können wir ja jetzt nicht beweisen. Nehmen wir es so. Wir sind uns ja in der Sache einig. Wer es gemeint, wie ich sage, wäre es eine Dummheit. Reicht ja völlig. Mit die Ehre vom Horkheimer abschneiden oder eben seine Ehre retten, ist ja ganz unwichtig.